Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Wir warten alle darauf, dass Russland nach der Wartung der Pipeline Nord Stream 1 wieder Gas in normalem Umfang nach Deutschland in die EU liefert. Aber was ist, wenn das nicht passiert oder auch im Winter plötzlich gar nichts mehr kommt? Diese Fragen haben sich interdisziplinär arbeitende ExpertInnen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft im Rahmen des Akademienprojektes ESIS gestellt. ESIS steht für Energiesysteme der Zukunft. Die Münchner Volkswirtschaftsprofessorin Karin Pittel gehört dem Direktorium von ESIS an und vor dieser Sendung fragte ich sie, wie die Versorgungssicherheit in Europa sichergestellt werden kann.
Ja, was unsere Studien bzw. die Studien der Kooperationspartner, mit denen wir zusammengearbeitet haben, eben deutlich zeigen, ist, dass wir die Lücke, die bei einem Komplettwegfall insbesondere entsteht, wenn also die kompletten Lieferungen aus Russland ausbleiben würden, dass wir diese Lücke nicht komplett schließen können. Also das heißt, wir können nicht auf dem Niveau Erdgas weiter verbrauchen, wie wir das in den vergangenen Jahren getan haben. Das heißt, was dringend notwendig ist, ist eben, dass man tatsächlich auch den Verbrauch reduziert. Und da sind ja auch seit Wochen, fast schon Monaten, ganz viele Vorschläge im Bereich der Haushalte, im Bereich der Industrie unterwegs, wie man sowas erreichen kann. Aber die Studien bestätigen eben nochmal, dass das kurzfristig essentiell ist, um die entstehenden quasi Minderversorgung auszugleichen. Aber sie zeigen eben auch, und das ist eigentlich der Fokus der Studien, dass es mittelfristig auch unbedingt notwendig sein wird, weil wir die Infrastruktur, LNG-Terminals, Pipelines und so weiter, gar nicht so schnell ausgebaut bekommen, dass wir diese Lücken schließen könnten.
Also sparen, sparen, sparen?
Sparen, sparen, sparen ist auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr gute Idee. Ich meine, es ist natürlich einerseits für die gesamtwirtschaftliche Versorgung, also für die Energiesicherheit, also auch das, die Funktion des gesamten Systems sehr sinnvoll, aber natürlich auch nicht zuletzt für die eigene Kasse, weil die, wir wissen ja alle, dass die Gaspreise gerade auch in den letzten Wochen nochmal massiv angestiegen sind.
Und für den Klimaschutz, wie werden sich die Energiepreise Ihrer Ansicht nach kurz- und mittelfristig entwickeln? Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hat ja gewarnt, die Menschen sollten sich möglicherweise auf das Dreifache des Monatsabschlages einstellen.
Das kommt natürlich extrem darauf an, in was für einem Haus Sie wohnen. Also wie gut ist das gedämmt, wie sind Ihre eigenen Heizgewohnheiten und so weiter. Das heißt also, da wird es ein breites Band von Möglichkeiten geben, wie teuer das zu stehen kommt. Aber das ist eben durchaus auch im Bereich des Möglichen. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt auch laut unseren Studien, gerade wenn das Gas aus Russland wegbleibt, durchaus für längere Zeit zu erwarten haben. Das heißt also, das ist jetzt nicht nur für den kommenden Winter, sondern Einsparverhalten, quasi Änderungen, wie man heizt etc., die sind eben absehbar auch für die gesamten kommenden Jahre sehr relevant.
Wir vergleichen die Preishöhe gern mit 2020, als die Regierung Putin noch nicht mit dem Drosseln von Erdgas Politik machte. Die Preise waren damals historisch betrachtet sehr niedrig. Sind wir möglicherweise auch zu verwöhnt gewesen?
In einer gewissen Weise waren wir natürlich verwöhnt in dem Sinne, dass wir uns sehr stark auf Lieferanten verlassen haben, also in dem Fall natürlich Russland, die uns das Erdgas möglichst günstig geliefert haben, ohne darauf zu achten, dass wir genug quasi unterschiedliche Anbieter haben, also diversifiziert haben, um im Prinzip für solche Fälle, wie wir ihnen aktuell begegnen, auch gerüstet zu sein. Was man allerdings auch sagen muss, ist, dass die Energiepreise ja schon sowohl auf den Erdölmärkten als auch auf den Erdgasmärkten vor der gesamten Ukraine-Krise angestiegen sind. Das heißt, auch die Erholung von Corona zum Beispiel, aber auch der starke Dollar haben hier durchaus eine Rolle gespielt, dass die Preise angestiegen sind.
Was sind denn dann nochmal konkret Handlungsoptionen? Tut die Bundesregierung zum Beispiel genug? Die Bundesbauministerin hat ja jetzt ein Programm für den Gebäudebestand, für die Sanierung, Dämmung, Heizungsaustausch vorgelegt. Der Verkehrsminister hat Ideen vorgelegt. Reicht Ihnen das?
Das Problem wird sein, dass diese ganzen Vorschläge vor allen Dingen kurzfristig einfach gar nicht schnell genug Wirkung entfalten können. Wir können nicht innerhalb von wenigen Monaten alle Gasversorgung, zum Beispiel bei den Haushalten im Heizungsbereich, auf Wärmepumpen umtauschen. Wir können auch nicht Fernwärmesysteme so schnell ausbauen. Auch der Ausbau der Erneuerbaren ist einfach beschränkt durch teilweise Genehmigungsprozesse, aber auch die Anzahl der Fachkräfte, die wir im Endeffekt haben, die diese Anlagen installieren können. Das Gleiche gilt natürlich auch im Verkehrsbereich. Das heißt aber nicht, dass diese Programme sinnlos wären, sondern wir brauchen die natürlich massiv, aber auch in der längeren Frist einfach wegzukommen von dieser Abhängigkeit von russischem Erdgas. Das heißt im Prinzip, alles, was wir für den Klimaschutz brauchen, hilft uns natürlich jetzt auch in dieser Situation massiv und ist quasi nochmal eine zweite Rationalität, warum diese Maßnahme wie der Ausbau erneuerbarer Energien oder die Umstellung von zum Beispiel Industrie, Stahlerzeugung, Zement und so weiter, Umstellung weg von Erdgas hin zu zum Beispiel Wasserstoff, sehr, sehr sinnvoll sind.
Wenn wir kurzfristig blicken, der klimapolitische Experte der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag, Andreas Junge, hat heute im Deutschlandfunk nochmal gefordert, dass man die Laufzeiten der Atomkraftwerke verlängern sollte. Ist das für kurzfristig eine Option, um Strom einzusparen, der dann wiederum erlaubt, vielleicht Gas, aus dem bisher Strom produziert wird, für die fehlenden Industrieprozesse zu nutzen?
Ja, Strom einsparen werden wir dadurch nicht, aber wir können es eben aus anderen Quellen herstellen. Wie viel das tatsächlich bringen wird hinsichtlich einer Reduktion des Erdgasverbrauchs, ist es relativ umstritten. Also maximal sind es 6%, das ist die Menge, die die Atomkraftwerke aktuell noch zur Stromerzeugung beitragen. Es ist also sowieso schon recht begrenzt.
Könnten das nicht auch Kohlekraftwerke leisten?
Genau, das könnten auch Kohlekraftwerke leisten. Und sofern wir quasi nur Erdgas ersetzen wollen, und da geht es ja jetzt erstmal primär um die Stromerzeugung und nicht um die gekoppelte Wärme- und Stromerzeugung, solange wir nur Erdgas ersetzen wollen, können wir das auch auffangen durch Braunkohle-, Steinkohlekraftwerke. Wenn es auch auf dem Steinkohlemarkt aufgrund des Embargos eng werden sollte, was Experten eigentlich nicht glauben, muss man auch dazu sagen, dann würde man natürlich schon einen Beitrag zur Energiesicherheit liefern können, wenn man die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen würde. Wobei das eben auch beschränkt ist, inwieweit Atomkraftwerke tatsächlich Gas ersetzen können, weil Erdgas natürlich auch gerade in Spitzenlastzeiten läuft. Und das sind Zeiten, in denen wir insgesamt einfach zu wenig Erzeugungskapazitäten haben, um diese quasi großen Strommengen gleichzeitig zu produzieren. Andererseits ist natürlich auch jetzt gerade in der Diskussion, dass zum Beispiel Frankreich massive Probleme hat, über seine eigenen AKWs, also Atomkraftwerke, aktuell Strom zu produzieren, weil die zum Beispiel auch mit der Kühlung bei der aktuellen Hitze Probleme haben. Das heißt also, die brauchen aktuell auch mehr Strom. Und da ist eben auch auf EU-Ebene zum Beispiel gefordert worden, dass wir unsere Atomkraftwerke oder alles, was möglich ist, quasi zur Verfügung stellen, um Bedarfe auch in anderen Ländern zu decken. Also es ist ein kompliziertes Feld und wir sind auch noch überhaupt nicht wirklich darüber im Klaren, was das eigentlich kosten würde und was technisch eigentlich dafür erforderlich ist. Also technisch erforderlich schon, aber wie ist es umsetzbar?
Sie sind ja auch Teil des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderungen. Bundeskanzler Scholz war im Senegal gewesen. In der Diskussion ist, dass Senegal, auch andere Länder in Afrika, ihre Erdgasfelder explorieren und Erdgas fördern, was dann nach Europa kommen würde. Ist das ein sinnvoller Weg?
Aus meiner Sicht nicht, ja, nicht wirklich. Also zumindest nicht, wenn man jetzt Erdgasanlagen, die eigentlich dann lange laufen, quasi jetzt neu oder Erdgasvorkommen neu erschließt, die eigentlich lange laufen könnten, die dann aber nach wenigen Jahren notwendigerweise quasi wieder abgeschaltet werden müssten, wenn man die Klimaziele erreicht. Also das sind andere Hilfen quasi für den Senegal hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung mit Sicherheit sehr, sehr viel sinnvoller. Und gleichzeitig gibt es ja auch schon einiges an internationalen Abkommen, dass eben dass Industrieländer nicht mehr in fossile Erzeugung in anderen Ländern investieren sollen. Und das wird jetzt alles so sukzessive, klar, aus der aktuellen Notsituation heraus auch über Bord geworfen. Aber das Problem ist eben, dass das nicht nur, wenn überhaupt, zur Sicherheit der Energieversorgung in diesem Winter beiträgt, weil das dauert ja auch eine Weile, bis das tatsächlich alles erschlossen ist. Es wird dann eher in den nächsten Jahren dazu beitragen, dass die zum Beispiel Gaspreise auch niedriger ausfallen können. Und da ist eben die Frage, dass jetzt auch gerade aus Sicht der globalen Umweltveränderungen, inwieweit ist das tatsächlich sinnvoll? Für die Industrie, für die Wettbewerbsfähigkeit im Grunde natürlich sehr sinnvoll, zum Erreichen der Klimaziele überhaupt nicht sinnvoll. Das heißt also, hier darf man auch nicht immer nur dann aus der Kurzzeitperspektive langfristig möglicherweise Entscheidungen treffen, die sehr große Folgewirkungen haben.
Nochmal zurück nach Deutschland. Wir werden schwimmende LNG, also Flüssigerdgas-Terminals, bekommen, die lassen sich schneller installieren. Werden wir hier auch feste Anlagen installieren?
Also wenn man sich die Ergebnisse aus unseren Studien, die wir da beauftragt hatten über ESIS, anschaut, dann brauchen wir tatsächlich, um die kurzfristigen Lücken möglichst klein zu halten, tatsächlich diese schwimmenden LNG-Terminals. Und die sind ja nicht gekauft, die sind ja geleased. Das sind ja mehr oder weniger Schiffe, die quasi hierher fahren und dann angeschlossen werden müssen an das lokale Pipeline-System. Das heißt, da investiert man quasi erstmal temporär. Aber die Ergebnisse zeigen eben auch, dass die Importkapazitäten für Flüssiggas in ganz Europa, wenn denn russisches Erdgas tatsächlich auch wegfallen sollte, mittel- und langfristig ausgebaut werden müssen. Das heißt also, würden dann auch stationäre Terminals gebaut werden. Und da ist natürlich die Frage, was machen wir eigentlich mit denen, wenn wir eigentlich schon im Jahr 2045 für Deutschland, 2050 für Europa klimaneutral sein werden. Das sind ja langfristige Investitionen. Und insofern fordert unser Bericht eben auch, dass diese Terminals immer so gebaut werden, dass man eine spätere Nutzung im Kontext des Imports von Wasserstoff, was man ja später brauchen wird, auch vielen Prozessen, dass man die gleich so auslegt, dass das eben möglich sein wird.
Viele Menschen haben eine Erdgasheizung. Viele Hausbesitzer haben eine Erdgasheizung, die auch noch gar nicht unbedingt so alt ist. Wird das Erdgasnetz noch zu irgendwas Nütze sein?
Ja, das Erdgasnetz kann man durchaus auch für den Transport von Wasserstoff nutzen, aber das ist natürlich dann nicht für die einzelnen Anschlüsse für Häuser geeignet, sondern das sind insbesondere auch die großen Pipelines, die dann zum Beispiel auch zu Industriebetrieben führen. Da gibt es auch schon Pläne, wie sowas aussehen könnte. Die werden jetzt auch überarbeitet werden müssen, weil man jetzt einfach durch die aktuelle Erdgaskrise andere Leitungen stärker nutzen wird als bisher. Also wir haben bis jetzt sehr viel Erdgas in Europa von Ost, also Russland, nach Westen transportiert. Wir müssen es jetzt quasi von den LNG-Terminals im Westen nach Osten transportieren. Das heißt also, wir müssen quasi die ganze Landkarte von Erdgas- und Wasserstoffleitungen neu zeichnen.